Auf den ersten Blick gibt es in Montreal wenig Armut. Selten begegnet man Bettlern und Obdachlosen. Aber dieser Eindruck bleibt nur so lange bestehen, wie man nicht bestimmte Straßen und Plätze aufsucht. Natürlich gibt es sie doch recht zahlreich, die abgekämpften Gestalten in zerschlissener Kleidung, die Passanten mit müden Blicken versuchen zu überzeugen, etwas Kleingeld in einen Pappbecher zu werfen. Da die Metroeingänge hier mit Zugangssperren versehen sind, werden die Fahrgäste während der Fahrt durch den Untergrund nicht um kleine Spenden gebeten. Verlässt man die Metro an einem der innerstädtischen Haltepunkte, führen unterirdische Gänge direkt in eines der zahlreichen Einkaufszentren. Diese sind fast alle miteinander verbunden über ein undurchschaubares Netz von Tunneln, Passagen und Treppen. Überall gibt es Geschäfte und Schnellrestaurants. Diese klimatisierte Unterwelt kann im tropisch heißen Sommer ein angenehmer Ort sein. Noch mehr Komfort verspricht sie aber im ausgesprochen langen und harten Montrealer Winter, dem sie vermutlich auch ihre Existenz verdankt. Ob unter- oder oberirdisch, all diesen Konsumparadiesen ist gemeinsam, dass sie von außen meist unansehnlich und abweisend sind und als Kontrast innen steril glänzend. Das Tageslicht sieht man hier drin selten, genauso wie alles, was draußen das Leben so unberechenbar und möglicherweise auch unangenehm machen könnte. Private Sicherheitsdienste und Putzkolonnen halten nicht nur Bettler und Straßenkünstler fern, sie sorgen wie in allen Einkaufszentren der Welt für eine Atmosphäre, die den Geldbeutel möglichst locker sitzen lässt. In dieser wohlkontrollierten Konsumwelt sind Überraschungen, angenehme wie unangenehme, weitgehend ausgeschlossen. Wichtigstes Hilfsmittel sind hierbei die Videokameras. Alles und jeder wird ständig gefilmt. Metroeingänge, Parkplätze, Treppen, Kaufhäuser, Hauseingänge, Bürgersteige. Kleine und große, plumpe und unauffällige Kameras, graue Kanonen und schwarze Halbkugeln. Montreal hat das ganze Arsenal an optischer Überwachungstechnik zu bieten. Aber was passiert eigentlich mit den so entstandenen Videoaufnahmen? Wer sieht sie sich an? Werden sie gespeichert? Und wenn ja, wie lange? Wird eine automatisierte Gesichtserkennungssoftware eingesetzt? Und sind die Überwachungssysteme miteinander vernetzt oder interessiert sich jeder Eigentümer nur für die Bilder seiner Kameras? Großbritannien wird ja immer wieder als Musterland in Sachen Videoüberwachung angeführt. Als dort vor längerer Zeit eine Frau getötet wurde, konnte man anhand der Videoaufnahmen aus ganz London ihren Tagesablauf rekonstruieren. Tot war sie dann aber leider trotzdem. Nach den jüngsten Anschlägen in London kann die Polizei dort auf Fahndungserfolge verweisen, bei denen sie sich auch auf Videoaufnahmen stützt. Doch verhindert haben die Kameras auch hier weder die Anschläge noch den irrtümlichen Kopfschuss auf einen Brasilianer. Stattdessen sind zigtausende Unschuldiger gefilmt worden und bei der Auswertung zunächst als Verdächtige in die polizeilichen Untersuchungen geraten. Denn jede präventive Überwachung geht davon aus, dass schon irgendetwas sein wird. Sie ist ein Generalverdacht. Wer auch immer die Überwacher sein mögen, sie wissen auch von den 99,9% der Unschuldigen, wann sie wo waren. Wer weiß, was sie mit diesen Informationen anfangen? Vielleicht kann man sie verkaufen. Ist da nicht ein Prominenter dabei? Wer schaut wie lange in welches Schaufenster? Wer gibt überhaupt wie viel Geld aus? Vielleicht treibt sich da jemand nur so rum, ohne was zu kaufen, nur um sich abzukühlen oder aufzuwärmen. Dann ist es an der Zeit, den Sicherheitsdienst einmal vorbeizuschicken. Mit den Videoaufnahmen ist es dabei so ähnlich wie mit dem Abhören von Telefongesprächen. Das ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von vorgestern jetzt in Deutschland nicht mehr ohne jeden Verdacht möglich. In der ganzen EU sollen demnächst ja sämtliche Telefon- und Internetverbindungsdaten ein Jahr lang auf Vorrat gespeichert werden. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten für das sogenannte Direktmarketing. Werbefirmen könnten uns anrufen, sie haben doch neulich im Internet 23 Minuten auf den Seiten von einem Pakistan-Reisebüro verbracht und da wollten wir mal fragen, ob sie Terrorist sind oder ob wir ihnen einen günstigeren Flug direkt dahin anbieten können. Was? Wie bitte? Was mit dem Datenschutz ist? Ach, den brauchen wir doch nicht mehr. Wir leben doch jetzt in so herrlichen Zeiten.